Die Geschichte unseres Podcasts Brooks Vermächtnis ist abgeschlossen. Beginnt bei Staffel 1, Episode 1, um das gesamte, wahnwitzige und spannende Abenteuer rund um den Journalisten Charles, die abenteuerlustige Amber, den treuen Boxer Ray, die fingerfertige Diebin Adelia und den technikverliebten Brückenbauer Werner zu erleben, die sich im Kampf gegen eine mächtige Bruderschaft auf die Suche nach sagenhaften Schätzen auf der ganzen Welt begeben. Am 23.04. machen wir einen großen Abschieds-Livestream, in dem wir uns an die vergangenen 4 Jahre zurückerinnern, eure Fragen beantworten und in die Zukunft unseres Formats blicken. Wenn ihr dabei sein wollt, abonniert am besten schon einmal unseren YouTube-Kanal. Bis dahin versorgen wir euch fleißig mit Epilogen und Rückblick-Episoden, in denen wir die Ergebnisse von Staffel 2 noch einmal aufrollen. Alle Informationen findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de.
Ich mute mich jetzt.
Okay.
Obwohl, es fängt ja jetzt an, oder? Also ich kann ja auch jetzt einmal aufhören zu essen und am Anfang noch was sagen.
Das stimmt, denn wir fangen jetzt an mit dem neuen Rückblick von Brooks Vermächtnis. Und zwar ist das Rückblick Nummer 5. Und wir besprechen heute die Episoden... die Episoden, ich muss kurz schnell nachschauen, welche das überhaupt sind, die noch,
23,
also, die halt noch übrig bleiben, ja. Episode 23, unter neuer Führung, Episode 24, ein blinder Passagier und Episode 25, Tanzail. Und mit dabei sind heute zum einen, ihr habt die schon gerade Pizza essen gehört, die liebe Natti.
Hallo. Ich habe den Mund jetzt leer.
Und Norman. Tach.
Yay, moin.
Ich finde es cool, jedes Mal so eine andere Kombi hier zu haben. Und was richtig krass ist, ist, wir machen jetzt ja eigentlich so die letzte richtige Brooks Vermächtnisaufnahme gerade. Ihr seid Teil davon, oder?
Oh, wow.
Das ist, oh Gott.
Weil die
letzten Folgen, das war mir gar nicht so bewusst.
Die letzten 3 Folgen, die machen wir ja dann im Livestream. Und das heißt, das ist jetzt nochmal, das ist jetzt so die letzte richtige Brooks Vermächtnis Podcast-Aufnahme.
Warum sagst du das am Anfang? Jetzt bin ich traurig.
Oh mein Gott, ja.
Damit ihr so ein bisschen mehr in Stimmung kommt, in Erinnerung zu schwelgen, dachte ich. Das war so meine Intention dahinter. Ja.
Ja, Mission erfüllt.
Ja. Bevor wir zu Episode 25 unter neuer, 23 unter
23.
neuer Führung kommen. Vorbereitung ist das A und O.
Das ist die letzte Aufnahme, aber ich habe keinen Bock, über drei Folgen zu reden.
Sprechen wir einmal noch kurz über Seemannsgarn, weil Norman, du und ich, wir waren ja eingeladen worden von dem, oder besser gesagt, ich habe uns eingeladen beim lieben Alex von Rookie Style, dass wir auch nochmal bei Seemannsgarn mitmachen dürfen, weil vorher hatten ja Anna und Lars und Philipp durften in See stechen. Und ich meinte, was ist jetzt mit uns so? Jetzt stehen wir ja dumm da. Und dann hat Alex uns für uns auch Seemannsgarn gelitten. Und das war hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht, fand ich. Also vor allen Dingen, was ich richtig cool finde an Seemannsgarn, ist, dass das ja so ein großes, freies Abenteuer ist.
Ja.
Und dass wir in dem gleichen Kosmos irgendwie waren wie die anderen so. Das fand ich ziemlich cool.
Nee, ich fand, es war auch einfach eine sehr schöne Abwechslung, einmal so den Chaos-Modus komplett aufzudrehen. Im Gegensatz zu den doch immer sehr gesitteten und strukturierten Brooks Vermächtnisfolgen. Und dann einmal wirklich so ein Safe Space zu haben, wo man wirklich auch mal Quatsch machen kann und nicht immer nur harte Arbeit, fand ich auch sehr, sehr schöne Abwechslung.
Ja, Brooks Vermächtnis ist ja
auch
harte
Arbeit.
Weil du bei uns
nie
Arbeit.
Quatsch machst. Ja, genau.
Harte Arbeit, meinst du das Rätsel lösen, oder?
Ja. Wobei, das hat ja tatsächlich sogar sehr gut geklappt, zumindest in den 3, die wir jetzt mal besprechen werden.
Ja.
Also das Rätsellesen war ja, es wurde ja immer besser. Am Anfang war das sehr, bestimmt Nati, als du dazu kamst, dann hat es auf einmal geklappt.
Ja, das ist meine jahrelange Point-and-Click-Adventure-Erfahrung.
Vermutlich.
Ich spiele Adventure Games, seit ich denken kann. Von daher.
Das Rätsel lösen. Das
ist natürlich nur mein Credit, klar. Genau.
Ja, aber vielleicht nochmal, genau, da können wir ja gleich zu kommen, vielleicht nochmal abschließend zu den Seemannsgarn folgen. Ich weiß, dass Alex auch noch viel mehr vorbereitet hat und vielleicht wird es ja nochmal Folgen dann dazu geben. Da muss ich ihn mal anhauen, wie das so aussieht. Ich hätte auf jeden Fall Lust, die Geschichte nochmal weiter zu erzählen. Jetzt ist ja bei uns auch der Trubel ein bisschen gelegt um das Brooks-Vermächtnis-Finale und dann mal schauen, ob irgendwann noch mal dieser mysteriöse Sand aufgespürt wird.
Der MacGuffin.
Und ich weiß halt auch nicht, ob unsere Crew das auch spüren wird, weil wir haben irgendwie unser Schiff verloren und alles verloren.
Ja, ich erinnere mich auch ehrlich gesagt nur diffus, weil ich habe die Folge nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist jetzt alles Live-Erinnerung.
Ja.
Ich erinnere mich auch nur diffus an diese Folge. Irgendwas war mit einer Krake am Ende. Wir haben alle möglichen Sachen auf diese Krake wirkungslos geschmissen.
Mhm.
Aber irgendwie das am Ende dann doch überlebt.
Ja, irgendwie, irgendwie hatte ich was in der Hosentasche, mit dem ich irgend so einen Göttergesang aktivieren konnte.
So.
Und naja, und plötzlich war noch so eine Vampirwelle.
Ja, komm, aber allein aus der Erzählung wird eigentlich schon deutlich, dass wir es nochmal machen sollten.
Ja. Und wer es noch nicht gehört hat, hat jetzt die Chance dazu noch.
Ich wollte gerade sagen, wer jetzt keinen Bock bekommen hat, sich das auch anzuhören, weiß ich auch nicht.
Irgendwas war auch noch mit betrunkenen Leuten oder so. Auf irgendeinem riesigen Stadtschiff. Da erinnere ich mich auch noch dran. Das war auch sehr cool.
Mhm. Ja,
das war Hamburg hier vor Corona, das verwechselst du.
Während Corona.
Ob es Corona auch in diesem Archipel gab, das weiß ich natürlich nicht. Falls ja,
bestimmt, weil die Deutschen jetzt wieder in den Urlaub fahren und deswegen bringen sie überall Corona hin, selbst nach Tansail.
Genau.
Aber hey, Hauptsache, die sind geimpft, egal wen sie sonst noch anstecken.
Aber zu dem Zeitpunkt, wo unsere HörerInnen das hier hören, wissen die schon gar nicht mehr, was Corona ist, weil das ist schon Ewigkeiten dann her. Und
ja.
Die denken sich, worüber reden die? Und müssen erst mal googeln, was Corona überhaupt ist.
Corona? War das vor dem Vierten Weltkrieg?
Das wäre so schön.
Oh, vielleicht, wir kommen jetzt zu den Episoden und wir fangen direkt damit an zu sagen, dass jetzt das die ersten Episoden sind, die wir halt auch in der Windmühle aufgenommen haben, von der wir ja ständig erzählen. Ja. Und bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, hatte ich schon auf Aufnahme gedrückt und musste dann aber an die Tür gehen, weil die Vermieterin da war und ihr habt dann angefangen, Quatsch zu reden. Und habt halt so rumgejoked im Sinne von, wenn du das hier hörst und schneidest, dann ist bestimmt immer noch Corona. Und ich habe das einfach vor einem halben Jahr geschnitten und es ist einfach immer noch Corona.
Oh nein! Ja,
und man muss dazu sagen, wann waren wir in der Windmühle? Ich glaube im Februar.
Anfang
also,
Februar.
Das war wirklich ein Monat vor dem ersten Lockdown.
Ja.
Das heißt, wir haben da gescherzt und dachten, es wird nie was passieren. Ne? Und was ist mittlerweile los?
Oh Alter, Gott. Das sind eigentlich historische Aufnahmen, die darfst du niemals wegschmeißen.
Können wir das nicht uploaden nochmal als irgendwie Pandemic Diaries oder sowas?
Ich hätte das auch gerne.
Das kann ich nochmal raussuchen, aber das fand ich irgendwie lustig, ja, weil ihr da irgendwie so einen Joke im Sinne von, dann ist das bestimmt immer noch. Und das ist einfach so hardcore schlimmer geworden.
Ja, jetzt geht's gerade erst los. Und das Witzigste ist, wenn jetzt die ZuhörerInnen das hören, dann ging's aber auch richtig los in einem halben Jahr dann, oder?
Oh, naja, hoffentlich nicht. Das wollen wir jetzt nicht drauf beschwören, aber wir haben ja schon viel zur Windmühle gesagt, aber es war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit und wir hatten richtig nices Equipment, das Natti uns mehr oder weniger organisiert hat über die Pixelburg-Leute. Gruß geht raus.
Grüße gehen raus.
Das
vielen Dank.
Richtig krass. weil es stellt sich raus, wenn du so plötzlich mit 6 Leuten an einem Tisch sitzt und aufnehmen willst und eine einigermaßen vernünftige Qualität haben willst, dann ist das gar nicht so leicht. Dann brauchst du plötzlich für jede Person ein Mikro, weil sonst hast du Hall und so, aber wenn du 6 Mikros hast, brauchst du auch irgendwas, ein Gerät, wo man 6 Mikros anschließen kann und dann brauchst du noch Backup. Und irgendwie.
Und Mikrofonständer.
Mikrofonständer und huiuiui, ey, das war ganz schön. Kabel. Das war ein ganz schöner Aufwand. Das war ein ganz schöner Aufwand. Und dann hatte ich mir von Arbeitskollegen auch noch Mikros geliehen, falls irgendwas nicht funktioniert, weil dann sitzt du am Ende in dieser Windmühle. Wir hatten ja nicht mal WLAN in dieser Windmühle. Und da darf ja nichts in die Hose gehen. Und insofern, das war schon von Anfang an sehr nervenaufreibend und dann halt aber auch ziemlich cool, als wir da waren.
Voll. Das war so schön. Ich würde es jederzeit wieder machen.
Ja.
Mit euch da nach was weiß ich, wo wir waren, fahren.
Weiß ich auch nicht mehr so genau.
An Arsch der Welt.
Ja, ist echt so.
Da war wirklich nichts.
Nee, aber ich weiß nicht, wie es euch ging, aber also ja, es war technisch eine wirkliche Herausforderung. Aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, und das merkt man auch so ein bisschen in den Folgen ab jetzt, dass ja Pen and Paper halt schon dafür gemacht ist, dass man in einem Raum ist. Also irgendwie war es auch doch nochmal schöner zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es auch so vorher immer gemocht, aber es ist natürlich was anderes, wenn man auf seinen eigenen Pegel starrt, der wie jetzt gerade vor der Nase da immer auf und ab springt in den orangenen Bereich, als dass man sich wirklich umeinander rum hat und sich sieht und, weiß nicht, gegenseitig anlacht, ermutigt und ich weiß nicht, also ich fand, das war wirklich die schönste Zeit.
Ja, das ist, könnte ich gerade Pipi in den Augen kriegen, so schön war das.
ja,
nee, das auch so miteinander spielen und so, ne, Emotionen rüberbringen. Wir haben auch viel mehr gelacht als sonst. Das war schon schön.
Wir haben so viel gelacht. Ich musste so viel rausschneiden einfach, weil 50% der Aufnahmen war halt nur Lachen original. Aber ja, das stimmt. Es ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Man kann ja auch sein Gegenüber viel besser einschätzen und so, ne? Und während das, ich finde so bei den getrennten Aufnahmen übers Internet, da ist das so, jeder hat so seine Zeit, in der er halt redet. Während am Tisch halt alle zusammen kollaborieren. Und du kannst dem anderen auch mal ins Wort fallen, ohne dass es unhöflich wirkt oder so, weil man einfach sich gegenseitig sieht und halt das aufeinander abstimmen kann. Und das hört man in den Folgen auch. Die waren halt auch viel schwieriger zu schneiden, weil es viel mehr ineinander überging, diese Gespräche.
Keine Pausen mehr.
Ja.
Ja.
Aber trotzdem sehr, sehr schöne Folgen geworden.
Ja, weil meisterhaft geschnitten. Also ich fand auch mit der musikalischen Untermalung, mit dem Sounddesign, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, das ist jetzt, also jetzt ist das wirklich ein sehr gutes Hörspiel geworden. Ist wirklich cool.
Das war auch schon vorher sehr gut, aber jetzt ist es noch krasser. Es ist jetzt ultimativ geil.
Wir wollen uns aber nicht nur selber loben, sondern wir wollen jetzt auch
du hast die Tonbearbeitung gemacht, wir loben uns nicht.
Eigentlich loben wir dich, aber
aber die Folgen sind nicht dazu da. Also, das freut mich sehr. Und das Sounddesign haben ja auch Anna und Lars ja auch viel gemacht. Also, das Lob ging ja auch an sie. Aber wollen wir doch mal inhaltlich einsteigen. Direkt der Einstieg ist auch schon ziemlich...
Hätte ich jetzt hören müssen.
Ja. Der Einstieg ist auch schon ziemlich großartig, weil ihr kommt nämlich in Hamburg an und trefft ja auch wieder dann auf Charles, der die Folgen davor nicht da war und seine eigene kleine Storyline hatte, in der er eben sein Kult etwas ausgebaut hat. Und das ist halt auch ziemlich cool, weil ihr direkt auch schon, während ihr auf dem Weg zum Hafen seid, immer diese... Ja, an Jünger von Charles trefft, die Normen, die du ja einfach von dir aus reingestreut hast. Also, da hatte ich gar keine Aktien drin, sondern ich wollte euch eigentlich nur an den Hafen navigieren. Und du hast von dir aus angefangen, diese Leute reinzubringen, was ziemlich cool ist.
Ja. Ja, das war der Moment, in dem sozusagen die Charles-Geschichte in den dritten Akt ging. Der erfolglose Schriftsteller, der zwischendurch echte Selbstzweifel hatte, verwandelt sich in einen richtigen Messias, beflügelt von der großen Rede unter, ach Gott, wie hieß das nochmal dabei, bei den Wölfen, wo Amber gerettet wurde?
Im Tribunal?
Ich vergesse immer die Namen. Ja, genau.
Tribunal, ja, stimmt.
Wo sozusagen der Kult begründet wurde und ja, das Wort verbreitet sich zu einem internationalen Netzwerk.
Ja.
Und also auch da cool, dass ihr das mitgemacht habt.
Ja, und du hast ja dann, du schwingst ja dann auch deine Rede, die ja auch komplett Freestyle ist. Also ich habe ja dann einfach gesagt, Charles steht ihr seht Charles, der auf einer Kiste steht und der schwingt eine Rede. Und dann habe ich dich angeguckt und dann hast du einfach losgelegt.
Und das war der erste Moment, wo ich auch dann Norman mal in Action gesehen habe, wenn er dann so anfängt, quasi Sachen zu sprechen. Und ohne Witz, du gestikulierst dann ja auch so richtig mit, so voller Inbrunst. Und keine Ahnung, ich war so in der Mühle, ich war so beeindruckt, wie du einfach auf Knopfdruck so eine flammende Rede vom Stapel reißen kannst, wo du denkst, so, das hast du doch. Also ich habe kurz überlegt, so, hat Lukas ihm das gesagt, dass er das machen soll und er hat das jetzt so vorbereitet? Oder, ey, das ist echt krass.
Ich wusste einfach, dass er das kann. Ich wusste einfach, dass er das kann.
Ja,
ey. Ich hab gedacht, das klappt schon.
Das, richtig großer Respekt, ey, das kannst du echt gut.
Ja, danke. Also dein Tipp ist, ich sollte auch im richtigen Leben einfach dann einen Kult gründen.
Ja, absolut. Das würde funktionieren.
Finde ich gut. Ja, warum eigentlich
Menschen
nicht?
Menschen sind ja sehr leicht beeinflussbar, das wissen wir ja aus der Vergangenheit.
Eben. Und in den USA gibt's ja auch schon diese Unternehmen, die dann den ganze Fußballstadien füllen und dann den Leuten Milliarden aus der Tasche ziehen.
Ja.
Das geht doch bestimmt auch in Deutschland. Ja, danke. Also habe ich mir notiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr dunkel. Weil das scheint ja dann eine Seite von mir zu sein, die tatsächlich in mir schlummert und sehr natürlich dann auch rauskommt. Das ist doch besorgniserregend. Naja, werde ich mit meinem Therapeuten das nächste Mal drüber reden.
Du bist vielleicht auch einfach ein guter Method-Actor, das weiß man ja auch nicht.
Endlich meine 10 Jahre, die ich im Kult gefangen war, zahlen sich aus.
In den letzten 4 Jahren hat sich einfach deine Persönlichkeit, also Charles' Persönlichkeit, hat sich einfach deine Persönlichkeit gekrallt, so.
Ja. Wow, das wäre creepy.
Naja, nee, aber es hat auch sehr, sehr Spaß gemacht. Und dann ging es ja zur Gottesschale.
Ja.
Ja.
Danach.
Und das Lustige ist, also das ist wirklich lustig, weil ich habe dich dann einfach machen lassen und du hast ja gesagt, ach, wir haben da hinten auch so ein Schiff und so. Und ich denke so, okay, mal gucken, wo das jetzt hinläuft. Weil ich habe tatsächlich in meinen Notizen geschrieben, dass es ein Ruderboot gibt. Irgendwo am Hafen,
oh.
Was man sich halt in so einer dunklen Ecke, was man sich halt so klauen kann. Aber du meintest dann, ja, ich habe ja da drüben ein Schiff und so. Und dann habe ich gedacht, okay, mal schauen. Und dann hast du aber selber dann sozusagen zurückgerudert. Und gesagt, ja, und ihr kommt an und seht ein altes Ruderboot. Und ich so, check. Und wir sind wieder auf Kurs mit meinen Notizen.
Oh, wie witzig. Richtig geil.
Das ist echt witzig.
Ja, total gut.
Ja, ich habe mich mittlerweile einfach dann schon dran gewöhnt, dass du alle coolen Aktionen, die ich starte, du irgendwas verdirbst du da wieder und deswegen mache ich es jetzt einfach selber.
Ja. Also ein kleines Boot hätte ich vielleicht auch sogar noch, euch vielleicht auch sogar noch gegönnt, wer weiß. Aber tatsächlich, also hätte ich nicht gedacht, dass ihr da einfach so abhaut. Also, es war ja das Schiff der Bruderschaft im Hafen und ihr hattet ja relativ viele Anhänger sozusagen auf eurer Seite und ja, dass die jetzt nur für einen Sitzstreik eingesetzt werden, das hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Ihr hättet nämlich auch an Bord der Bruderschaft auf jeden Fall gelangen können. Entweder schleicht ihr euch rauf oder ihr stürmt das mit den Anhängern oder so und hättet da tatsächlich schon an die Flöte kommen können.
Aber glücklicherweise haben wir es nicht gemacht.
Ja, stimmt.
Ja, immer das, was nicht geplant ist, ist am Ende cooler. Aber es wäre möglich gewesen.
Das stimmt.
Krass, ja. Witzig. Darüber habe ich, bis du es jetzt gesagt hast, überhaupt nicht nachgedacht, tatsächlich. Weil dass wir auch am Hafen ja schon hätten probieren können, auf dieses Schiff zu gehen.
auch beim Durchhören jetzt ist mir das überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich dachte, das macht alles total Sinn. So, ja, wir sammeln Charles wieder auf und gehen halt zurück. So, aber klar, hätten wir mal probieren können.
Ja. Vor allen Dingen, weil ich mir das irgendwie vorgestellt habe wie so eine spanische Galeone, die es damals schon nicht mehr gab. Aber irgendwie so ein ganz großes Schiff mit schwer bewaffneten Menschen.
Ich auch.
Ja, ja, wäre es auch gewesen. Also das wäre auch nicht leicht geworden. Oh Gott.
So ein aber, riesen Dreimaster.
Ja, aber man weiß ja nie, ne? Also man weiß ja nie, was ihr so probiert.
Stimmt.
Der Kult ist friedlich, da gibt es keine Gewalt. Es geht um das Himmelreich auf Erden.
Das ist auch cool, aber also ich finde es auch irgendwie charmant, dass der Kult einen Sitzstreik macht, damit die Bruderschaft nicht wegkommt und die Bruderschaft fährt, kann halt einfach mit dem Schiff wegfahren.
Ja. Ja, da hinkte das Ganze so ein bisschen, sag ich mal. Aber egal.
Du bist später auch noch voll empört, dass das Schiff aus dem Hafen weggekommen ist, obwohl es doch einen Sitzstreik gab.
Ja, der zivile Ungehorsam, der muss noch eingeübt werden im 19. Jahrhundert.
Ja, und da habe ich mich halt auch gefragt, was, also, ja, naja, egal. Also, der ist jedenfalls ganz cool. Und ich habe auch eigentlich immer noch Bock auf so ein kleines Charles-Spin-off, was in der Zeit tatsächlich passiert ist. Aber manche Sachen sind halt auch cool, wenn sie so in der Vorstellung der HörerInnen bleiben. Und man hat ja wirklich keine Ahnung. Und da es halt Charles war, kann halt alles Mögliche passiert sein.
Stimmt.
Weil was da halt das Absurde ist, ist halt dieses ganze Netzwerk, was in der Zeit entstanden ist.
Ja.
Also so eine internationale Veranstaltung ist da draus geworden. Also ja, faszinierend.
Stimmt.
Faszinierend.
So ist das mit einem Kult, einem erfolgreichen.
Ja, aber ich finde,
nun denn.
Ich fand, es musste sein. Also ich fand, weiß ich nicht, das war irgendwie Charles' Sache und ich hätte es unfair gefunden, wenn das ins Nichts verläuft. So. Also ich fand irgendwie, das musste irgendwie sein, auch wenn es natürlich Quatsch ist, dass das so schnell überhaupt sich ausbreitet und dann auch sogar schon in Deutschland angekommen ist. Aber irgendwie passt das ja auch zur Absurdität des Ganzen.
Eben. Und das ist, wie gesagt, ein schöner dritter Akt, weil das zieht sich ja auch wirklich durch. Also die gesamte Zeit in der Mühle zieht sich dieses Motiv tatsächlich durch. Und das ist auch cool.
Genau.
So, aber jetzt sitzen wir in der Gottesschale.
Genau, ihr seid gerudert. Alternative Plan B wäre gewesen, Werner hat ja vorher über Olaf ausrichten lassen, dass ihr Lichtzeichen gebt vom Hafen aus. Und hättet ihr das gemacht, hätte Olaf euch mit dem U-Boot abgeholt. Aber das Rudern ist natürlich auch viel, viel besser. Das macht noch viel mehr Spaß mit eurer Ruckaktion.
Ja, und das Schöpfen, möchte ich mal sagen. Ich war schwer beschäftigt mit dem Eimer.
Ja, auf jeden. Und ihr kommt an und ja, es geht direkt spannend weiter, weil auf der Antigua herrscht halt Uneinigkeit, wie es weitergeht. Nicht nur das, sondern der Kommandant zettelt auch noch was an, wo sag ich mal, die Antigua ist nicht geschützt vor Putschversuchen in dieser Story. Ist immer jemand da, der was zu meckern hat.
Aber vorher waren wir ja noch alle eingeschlossen in unseren Kabinen.
Ja.
Das wollte ich mal fragen. Ich wollte das erwähnen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so die krass entscheidende Stelle, aber ich fand das damals mega witzig, dass wir alle einfach so aus unseren Kabinen rausgekommen sind, quasi. Jeder, ich habe irgendwie freigedietricht und Ray hat sich rausgeboxt. Aber du hattest das wahrscheinlich eh nicht so geplant, oder? Dass wir da jetzt ultra lange brauchen, um da rauszukommen, indem du uns da einschließt. Wahrscheinlich wolltest du uns nur irgendwie so vorbereiten darauf, dass hier irgendwas nicht stimmt, oder?
Ja, ganz genau. Also es hätte auch passieren können, dass ihr nicht alle eingesperrt seid. Also was ich mir original notiert habe, ist, dass dass wenn ihr jetzt, ihr geht ja auch erst schlafen und bleibt erstmal unter euch, wenn ihr jetzt direkt sozusagen angefangen hättet, die Crew zu versuchen zu überzeugen, nach Tansail zu fahren, dann hätte der Kommandant halt protestiert. Und gesagt so, nee, das machen wir nicht und so, oder beziehungsweise nicht jetzt und keine Ahnung. Und die Leute, die halt, die von euch, die halt gegen ihn argumentiert hätten, die wären halt am nächsten Morgen eingesperrt gewesen. Und das hätte halt so ein bisschen noch einen schöneren Grund gegeben dafür, dass ihr ihm halt vorher klar widersprochen habt. Aber es funktioniert quasi auch so. Also ihr habt ja sozusagen, als ihr angekommen seid, habt ihr euch erstmal unter euch unterhalten und seid dann schlafen gegangen.
Ja.
Was ja auch so passt. Dadurch ist halt seine Einsperraktion noch ein bisschen assiger als eh schon.
ja.
Aber genau, also ursprünglich, wenn ihr jetzt sofort da an Bord gekommen wärt und gesagt hättet, hier so, Tanzer, hier los geht's, dann hätte er da schon gegen angestänkert sozusagen. Und das hätte dann auch noch ein bisschen stärker hergeleitet, seine Ansprache, die er dann später führt. Aber genau, ihr solltet da gar nicht so lange eingesperrt sein. Es ist trotzdem natürlich lustig, dass ihr alle ausnahmslos, problemlos ja. da sofort rausgekommen seid.
Ja, außer Charles, ne? Der hat eine Tür ins Gesicht bekommen, aber ja, sonst war gut.
Aber das zeigt halt auch nochmal, wie skilled ihr seid. Also das beweist halt auch nochmal, dass ihr eure Aufgabe gut macht. So, und dann könnt ihr auch mit dem richtigen Selbstbewusstsein da raustreten. ja, ich habe tatsächlich gar nicht viel dazu notiert, zu diesen ganzen Meuterei-Geschichten. Ich habe halt geschrieben, dass die ganzen Freunde des Kapitäns, also Alistair und Spencer und Gage und so, dass die sich leicht überzeugen lassen von euch, während die ganze Crew, die Matrosen und so, halt eher auf der Seite des Kommandanten stehen, weil das für die alles logisch klingt und gut. Und ja, genau, so
Ich fand bei der Szene irgendwie ziemlich cool, dass man da unsere verschiedenen Charaktere irgendwie so gut mitkriegen konnte und auch wie die dann so zusammenspielen. Also, weil zum Beispiel Charles erstmal fragt, also er möchte ja quasi Amber als Kapitänin vorschlagen und er fragt erstmal so, ey Leute, ich habe die Idee, vertraut ihr mir? Und alle so, ja, kommen wir jetzt drauf an? Und dann sagt er halt so, ja, wir wollten doch Amber als Kapitänin irgendwie vorschlagen. Also, wir vertrauen dir voll und ganz so, das erstmal. Dann bricht er wieder die nächste flammende Rede hier einfach mal vom Zaun, ja, auf Amber, auf den Kapitän, auf das Schiff, auf die Crew, auf das Vermächtnis, richtig geil. Und dann kommt irgendwie Adelia, die dann noch, als Amber dann ihre Rede halten will, dann noch irgendwie in ihrem Charakter halt dann auch so sagt, aber Amber, denk an die Emotionen, ne, mit Emotionen, da kriegst du die Leute und so. Ich fand das irgendwie ganz cool. Und Amber hat dann eben, also Anna, hat dann halt ihre richtig gute Rede da zusammengeschustert.
Die war richtig gut, ja.
Mit unserer Unterstützung und moralisch-seelischen Unterstützung und so. Und das ist irgendwie die Gruppe, die Gefährten haben da so schön zusammengestanden irgendwie. Das fand ich cool.
Ja, fand ich auch richtig toll.
Ich fand auch, das war wirklich auch eine sehr emotionale Stelle, muss ich ehrlich sagen, als dann Anna angefangen hat zu reden. Und auch insgesamt, also das habe ich wirklich, wir sind jetzt ja schon ungefähr, ich glaube dann, 30 Minuten drin in der Folge. Also ist schon ein ordentliches Stück gelaufen. Und das ist auch ein richtig starker Start. Also das ist wirklich gut, auch von der Dramaturgie her. Die Szenen sind alle nicht zu lang und ich habe wirklich gedacht so, wow, das ist jetzt eine Richtung, in die das Ganze gestartet ist, die sich ja auch echt lange durchhält. Also auch in der Windmühle, als wir dann da saßen und sich dann irgendwie diese Dynamik zum ersten Mal richtig rausgebildet hat von auch so einem eben dieser Interaktion und wie gut das funktioniert hat. Das war auch einfach auch emotional, auch, dass wir uns alle gesehen haben. Ich muss es immer wieder sagen. Aber so in dem Moment dann zu merken einmal, wie diese Dynamik eigentlich ist. Ich hatte wirklich in dem Moment so das Gefühl, okay, hier haben wir uns gesettelt. Das ist so das, was irgendwie, was wirklich auch unsere Dynamik ist, wie sie ist, wenn wir alle in einem Raum sitzen. So ein bisschen war das auch beim Livestream so. Aber da war es ja auch zum ersten Mal wirklich diese Dynamik.
Ja.
Und dass die so gut funktioniert hat, war einfach toll.
Ja, die Folge hat insgesamt, finde ich, so einen ganz coolen Spannungsbogen von ihr trefft aufeinander und es fängt sehr chaotisch und lustig an und dann habt ihr gibt's diesen ja doch emotionalen und relativ ernsten Moment, wo es wirklich auch um was geht, ne? Wo wirklich was auf dem Spiel steht, dass ihr die Führung übers Schiff ja eigentlich halt übernehmt dann und das an euch nehmt. Und dann haben wir am Ende nochmal einen großen Block, wo ihr auch nochmal richtig Infos aufdeckt und nochmal richtig Schlüsse zieht. Wir haben ja gewürfelt dann. Also ich fand das cool, dass ihr das vorgeschlagen habt mit der Wahl. Also es macht ja auch total Sinn. Ihr hättet es auch auf jede andere Art lösen können, die euch sinnvoll erscheint. Also sobald ihr sozusagen die meisten Leute oder die Crew überzeugt habt, habe ich geschrieben, dass der Kapitän, dass der Kommandant das akzeptiert und im nächsten Hafen von Bord geht. Stattdessen packt den hier ins Gefängnis. Aber auch okay. Vertrauen war verspielt.
Das hat er verdient.
Ja,
er war schon ein bisschen frech, aber das stimmt wohl. Er war ein bisschen frech. Dann ist es ja eigentlich auch schon soweit, dass wir zu dem Part kommen. Oder wollen wir noch kurz über Emma als Kapitänin sprechen? Also es ist ja eigentlich voll Sinn macht so, storytechnisch, finde ich. Also es passt halt 1A und ihr habt das ja auch ich hatte ja schon in den Folgen davor gesagt, dass wir uns so Charakter-Story-Beats überlegt hatten und hatten wir halt für Amber uns auch schon so überlegt, dass es in die Richtung gehen könnte, dass sie halt nach und nach diesen Platz des Kapitäns dann einnehmen könnte. Und hier hat das halt irgendwie alles super gepasst. Also es war jetzt gar nicht zwingend vorgesehen, dass sie am Ende als Kapitänin aus dieser Szene rausgehen muss, sondern es ging eher darum, die Crew zu motivieren, dazu weiterzumachen und so. Aber es hat sich hier halt irgendwie sehr logisch und sehr, 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 sehr schön ergeben einfach.
Ja, war das schon? Fand ich auch, war das schon in der Folge, wo dann dieses ganze Verwaltungsgelöt kam, oder war das erst?
Ich überlege. Weil
darüber würde ich auf jeden Fall nochmal gerne reden. Wir können uns doch einfach jetzt drüber reden.
Ja, lass dazu dahin springen, weil das ist auch richtig schön.
Ja, genau, ja. Weil da wollte ich fragen.
Ich glaube, das war da.
Hast du dir das überlegt, so nervige Scheißaufgaben ihr zu geben, wenn sie Kapitänin wird?
Wie? Also du meinst, also voll vieles ist ja von euch auch getriggert worden. Also dass ihr zu ihr hingeht und sagt, meine Tür muss repariert werden und irgendwie keine Ahnung was.
Das ist ein Typ, das ist doch nicht mal die Steuerleute, dass der Navigator irgendwie im Kreis fährt und nicht mal irgendjemand zu ihr hingeht und mal sagt, hey, du bist jetzt Kapitänin. Wir müssen das und das und das und das machen. Gib uns Anweisungen, sondern sie muss alles selber machen. Alles.
Nee, das kommt natürlich im Nachhinein super weird. Aber es ist halt, das hat sich halt so dadurch ergeben, dass ihr ja nie gesagt habt, wo ihr hin wollt, aber die Antigua sich halt bewegt hat. So. Und letztendlich, es ist ja niemand, der für sie das entscheidet. Und Es ist ja nicht schief gegangen in dem Sinne, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr irgendwie wieder zurückgefahren werdet, unwillentlich oder so. Aber es war halt zu dem Zeitpunkt halt lustig, sich vorzustellen, dass einfach, finde ich, dass man diesen Posten als Kapitän erstmal realisiert, was das überhaupt bedeutet, so, ne? Dass man den ausfüllen muss.
Ich finde vor allen Dingen, dass halt das Schiff fährt, aber niemand, also es gibt einfach keinen Grund, alle machen einfach nur ihren Job weiter, ohne irgendwie Sinn und Verstand dabei zu haben. Und ich finde wirklich, ich möchte das sage ich jetzt nur halb ironisch, wirklich sehr positiv hervorheben, weil das eine sehr gute Metapher auf den Verwaltungsstaat ist. Es läuft einfach irgendwie alles, aber man weiß nicht so richtig, wohin. Und irgendwie gibt's auch niemanden, der Verantwortung übernehmen will, aber alle machen ihren Job trotzdem weiter. Und ich finde das toll. Also das ist wirklich eine sehr reichhaltige Folge auch, was das betrifft.
Ja, aber es ist halt aber aus der, sag ich mal, Realität heraus entstanden, dass niemand gesagt hat, wo es hingehen soll. So. Und,
aber es fragt halt auch keiner.
Ihr habt den Kommandant ja eingesperrt. Und dann fand ich es halt lustig, so dieses, wo fahren wir eigentlich hin? Und ich denke mir so, ja, das müsst ihr doch jetzt sagen. Ich meine, ich habe ja keine Kontrolle mehr. Ich habe das jetzt nicht aus Bestrafung gemacht oder so, sondern einfach nur, weil ich es lustig fand. Und weil ich halt auch nicht entscheiden wollte zu dem Zeitpunkt, weil ihr habt ja verdienterweise sozusagen die Kontrolle übernommen. Und es war halt das eure Entscheidung.
Ich finde es einfach toll. Ich glaube, das war auch in der Folge und das hat sie noch besser gemacht. Also auch diese merkwürdige, langweilige Alltäglichkeit, das ist einfach großartig.
Ja, und dann mit dem, genau, zum Navigator und dann mit dem Ausguck reden.
Ja.
Der Ausguck, hallo. Ja, schönen Tag noch.
Tschüss. Das war schon ganz gut.
Tschüss.
Ja. Und dann, genau, dann findet ihr noch einige coole Sachen raus. Also ihr kommt an die Flöte, indem ihr das aufmacht, indem ihr das Bild aufmacht. Und ihr kommt auch drauf auf die Sache mit dem blauen Mondschein und Alistair, wo ich auch ziemlich stolz auf euch bin, dass das sofort geklickt hat.
Warte, war das schon hier? Nee, das ist erst in zwei Folgen, oder?
Ist das erst die nächste Folge?
Bin ich jetzt bekloppt. Also, vielleicht habe ich mir auch die Notizen falsch reingeschrieben, aber bei mir probiere ich jetzt erstmal hier die Flöten aus und die Schnipsel und wir kommen dann auf die Lieder irgendwie und öffnen das Bild, ja. Aber das mit Alistair ist, glaube ich, erst später.
Also, aber, ja, aber also das ist ja irgendwie in diesem Zusammenhang, also, oder?
Ach so, meinst du das? Entschuldigung, ich dachte, wir hangeln uns von, weil da kommt ja eigentlich noch eine ganz andere Story dazwischen.
Okay, du hast vollkommen recht, das ist ja erst später und dann kommt ihr ja erst auf die Idee, da hinzufahren, ne? Okay, dann habe ich es verpeilt, aber ihr kommt auf jeden Fall an, glaube ich, schon an die Flöte, ne?
Genau, wir holen hier Vickys lieblichen Gesang heraus von meiner besten Freundin Vicky. Grüße gehen raus, die ja das Lied von der kleinen Berliner, wie heißt sie nochmal?
Sie hat überhaupt einen Namen? Nö.
Ach so, Emi Berliners Tochter, genau, ja.
Obwohl irgendwo irgendwo gibt es einen Namen, aber ich weiß nicht so genau.
Stimmt. Also sie, ne, hat es ja eingesungen und dann holen wir das raus in der Kapitänskajüte und dann geht, boom, das Bild auf. Ja. Die nächste Flöte am Start.
Das ist übrigens auch hinterher eingesetzt worden, hier ihr Gesang, weil zu dem Zeitpunkt habe ich euch immer nur beschrieben, dass ein französisches Kinderlied gesungen wird und ihr dann immer so, ja, aber worum geht's denn und was ist denn das für einen Text? Missbrauchen wir den Text, um was rauszufinden und so. Ich habe euch schon sehr aufs Rätsellösen getrimmt in der Brooks-Vermächtniszeit.
Ja. Hast uns dressiert.
Ja, total. Ja, und genau, damit kriegt ihr es geöffnet. Und, und dann kommt ihr ja auf die Idee, mit dem U-Boot zurückzufahren, weil ihr dann auf die Idee kommt, oder dann euch einfällt, dass die ja die Flöte haben, die Bruderschaft.
Genau.
Und es euch gar nichts bringt, vor denen wegzufahren. Und genau, das heißt, das ist, also das, was dann alles passiert, ist halt komplett Freestyle. Weil ich hatte, für mich gab es zwei Punkte, wo ihr auf die Bruderschaft trefft. Entweder in Hamburg und ihr schleicht euch auf das Schiff oder stürmt das Schiff. Oder kurz bevor ihr in den Nebel nach Tanzail kommt, wärt ihr denen begegnet. Und da wäre es dann unausweichlich zu einem Kampf gekommen. Das war die Idee. Aber ihr setzt euch ins U-Boot und fahrt wieder zurück.
Ich meine, das ist eine bessere Geschichte. Also no offense, aber das war auch wieder sehr cool.
Habe ich ja schon, sag ich ja. So, ist immer besser Freestyle.
Und du so in der Mühle, goddammit.
Ja. Let's do this. Da sind zwei Folgen rausgekommen, die sonst wahrscheinlich nicht dabei rausgekommen wären. Die aber auch echt ziemlich, ziemlich cool sind. Also das ist, ihr wollt mit dem U-Boot zurückfahren, um zu gucken, ob das, ob die Boote euch verfolgen oder so. Der Plan ist, glaube ich, gar nicht so richtig hundertprozentig in Worte gefasst. Und, zum Glück schickt Werner euch noch Gage mit, obwohl ihr erst sagt, das brauchen wir doch gar nicht.
Gott, ja, das war wirklich gut. Also wir schlittern jetzt quasi total in die Episode 24 rein. Yes. Das nur als Zwischenstand für die Zuhörer.
Wobei, auf der anderen Seite, sorry, jetzt unterbreche ich dich, aber wäre es nicht besser gewesen, wenn Gage nicht mitgekommen wäre, für ihn wahrscheinlich?
So. Doch, also doch, ich finde schon, das habe ich mir nämlich auch, kann ich nachher dann sagen, ich habe nämlich aufgeschrieben, warum ich das wirklich gut fand.
Okay, aber
und nicht nur, weil ich
ja
dann alleine war.
Dann lass uns der Reihe nach das machen. Ich habe dich gerade unterbrochen.
Ja, kein Problem. Nee, ich wollte nur sagen, ja, ich find's cool, dass das Überfallkommando sich dann quasi aufgemacht hat, so wie wir es dann ja auch zusammengestellt haben, um, ich glaube, die Hauptaufgabe war schon, die Flöte zu klauen. Also, weil wir haben irgendwie gesagt, so, ja, klar, gucken, ob die uns verfolgen und so, aber auch auf jeden Fall denen die Flöte da abnehmen und dann probieren, denen zu entkommen. Mhm. Weil wir hätten sie ja sonst an uns rankommen lassen müssen, um die Flöte zu holen. Und das wollten wir nicht. Mhm. Genau. Und ich weiß einfach bis jetzt auch gar nicht, wie wir das geschafft haben, im U-Boot uns für das richtige Schiff zu entscheiden. Weil das waren ja plötzlich zwei Schiffe. Und wir wussten doch überhaupt nicht, ist es jetzt das linke oder das rechte Schiff? Und keine Ahnung, habe ich mich gefragt, ob du uns das einfach so granted hast quasi oder ob es auch wirklich die Möglichkeit gegeben hätte, dass wir uns für das falsche Schiff entscheiden.
Mhm. Ja, also tatsächlich. Und das Lustige ist wirklich, also ihr seid dann zurückgefahren und dann musste ich ja kurz ein bisschen freestylen, hab mir überlegt. Und ich hatte mir halt auch notiert, dass Elvis nicht auf dem Schiff war, das in Hamburg lag, sozusagen am Hafen, sondern dass der halt auch draußen irgendwo gewartet hat. Und als dann, das heißt, es gab, existierten, also in meinem Kopf zumindest, existierten schon zwei Schiffe. Ich habe nicht plötzlich noch eins dazu ausgedacht. Und dann, genau, dann habe ich aber überlegt, es wird euch wahrscheinlich nicht ein Schiff verfolgen, sondern es verfolgen euch wahrscheinlich eher beide. Und das macht es auch noch mal ein bisschen spannender, wenn es zwei sind. Und dann habe ich halt gesagt, wo ist die Flöte? So, und dann, da bin ich halt von meinem eigenen Plan abgewichen, weil ich hatte euch ja gesagt, ihr hättet die Flöte auf dem Schiff in Hamburg finden können. So. Aber dann habe ich gedacht, okay, das hat jetzt ja nicht, das hat jetzt ja so nicht funktioniert. Und, oder beziehungsweise es ist ja nicht so geschehen. Und habe mir dann gedacht, eigentlich macht's ja Sinn, wenn Elvis, der wird ja die Flöte safe bei sich an Bord haben. So. Und habe mir dann überlegt, dass Elvis, oder beziehungsweise ich habe es mir nicht überlegt, sondern das Schiff, das nicht in Hamburg lag, am Hafen, ist ja das von Elvis und da ist halt auch die Flöte drauf. So. Und dann, das war's dann quasi. Das sind die irgendwie drei Notizen, die ich mir dann spontan gemacht habe. Und ihr seid genau mit dieser Logik, seid ihr drauf gekommen, was das richtige Schiff ist. Weil zuerst, der erste Impuls ist, dass ihr auf das Schiff wollt, das im Hafen lag. Und dann sagt Ray aber so, ja, aber die, meint ihr, die werden, die würden das auf dem Schiff lagern, was da am Hafen liegt, oder auf dem anderen Schiff? Und dann seid ihr so, ja, wahrscheinlich nicht das Schiff, das am Hafen lag. Und dann entscheidet ihr euch halt für das richtige Schiff, weil ihr genau den gleichen Gedankengang hattet wie ich, sozusagen.
Geil. Ray schon wieder. Ray schon wieder hier Geistesblitz gehabt. Das ist auch eine Charakterentwicklung, Leute.
Das ist der Alkohol.
Weil auf dem anderen Schiff hättet ihr tatsächlich die Flöte nicht gefunden, sondern ihr hättet dann ein paar Hinweise gefunden, dass die auch vom Indischen Ozean was wissen und dass die halt auch was vom Begriff Tanzail sozusagen wissen. Also ihr hättet auf dem zweiten Schiff nur ein bisschen rausfinden können, dass die in der Materie auch schon ganz gut drinstecken sozusagen. Also, dass ihr gar nicht so einen großen Wissensvorsprung habt vor denen sozusagen. Genau, und das wäre halt nochmal wirklich spannend geworden, wenn jetzt ihr auf dem falschen Schiff gewesen wärt.
Ja, es ist krass, aber es ist witzig zu hören, dass es halt wirklich auch die Option gegeben hätte, sich falsch zu entscheiden. Zum Glück haben wir es nicht gemacht. Zum Glück haben wir uns intuitiv
ja.
für das richtige Boot entschieden.
Ja, da ist halt vieles gut gelaufen, ne? Weil, also beinahe hätte es ja schon gar nicht mal geklappt, überhaupt mit dem Greifarm sich an dem Schiff festzuhalten. Der erste Versuch ist ja schon fehlgeschlagen.
Das war so spannend, fand ich. Diese ganze Greifarm-U-Boot-Schiff-Aktion.
Ja.
Ich meine, wir so, du so, ja, die haben schon Tempo drauf. Also wenn ihr euch jetzt nicht was überlegt, dann fahren die an euch vorbei. So, ja, okay, was machen wir? Und dann so, okay, Greifarm, alles klar. Und Olaf schießt einfach 1A vorbei. Und du denkst so, ach du Scheiße. Und dann zum Glück gab es noch das Ruderboot hinten an dem Schiff, wo er dann nochmal dran schießen konnte. Ey, boah.
Ja, und da hat es dann auch geklappt. Das war schon krass. Dann liebe ich diese Szene, wo einfach Charles realisiert, nee, das schaffe ich nicht.
Ja, vor allem, ey, Norman, du so vorher die ganze Zeit so, ja, wir machen das und wir stürmen das Schiff und keine Ahnung was und so. Und dann hängt der Arm dran und ich so, okay, ich gehe vor. Oder Ray so auch so, okay. Und dann du so, ja, nee, warte mal. Nee, ich kann das nicht, Leute. Ich muss wieder zurück. Und dann stehe ich auf dem Greifarm und Ray so, ja, Moment mal, ich kann gar nicht schwimmen. So, und ich denke so, ja, okay, Leute, cool, alles klar.
Das war wirklich so geil. Ray fällt runter, kann nicht schwimmen, ja. Aber sag mal, Norman, also ich finde das so geil, weil das wirkt halt wie so ein echter, also es wirkt halt wirklich so, das ist so ein Realization-Moment, so eins. Ich kann es nicht so. Ich kann es einfach nicht. Ich könnte es jetzt probieren, aber dieser Mut oder diese Abenteuerlust, die würde mir hier in diesem Fall gar nichts bringen. Ich brauch's nicht mal probieren. So, also warum hast du es nicht probiert? Das interessiert mich einfach, weil ich meine, du wärst ja wahrscheinlich auch ins Wasser gefallen oder so. Aber was war deine Entscheidung, wirklich umzudrehen? Weil ich finde es einfach storytechnisch mega genial.
Ich auch.
Aber ich habe mich gefragt, hast du halt wirklich Schiss gehabt, dass Charles was Schlimmes zustößt, oder?
Nee, es war schon in Character. Es war schon in Character und das war sozusagen nicht ich, der jetzt gesagt habe, nein, der arme Charles darf nicht, dem darf nichts passieren. Offensichtlich habe ich damit kein Problem, dass Charles was passiert.
Ja.
Das stimmt.
Aber, nee, wenn ich mich richtig erinnere, dann war das einfach der Moment, einerseits ging es ja schon darum, wieder diese geile Story zu fingieren, weil einfach, hallo, wie krass ist das denn mit dem Greifarm, sich da dranhängen und all der ganze Scheiß. Aber es ist halt auch so absurd, dass in dem Moment, Charles ist ja immer noch ein Feigling, das ist seine Eigenschaft. Ja. Und sozusagen in dem Moment, das ist eine wirklich gefährliche Situation, sich da drüber zu eiern. Also, genau. Selbst wenn in solchen Szenen, wo andere Menschen noch drin sind, wo es nach hinten losgehen kann, wo nicht direkt mittelbar oder nicht unmittelbar die Gefahr sichtbar ist, wieder in diesem Tempel und so weiter, dann geht Charles Presch da immer voraus und versucht eben die geile Story zu finden. Aber wenn es ihm richtig an den Kragen geht und er eigentlich auch nichts davon hat, weil alles, was reichen würde, wäre dann der Bericht von Adelia gewesen.
Den anderen.
Genau. Ja. Den er dann hätte so fingieren können, wie er es will. So, was soll er sich dann da riskieren?
Mhm.
Ne?
Das stimmt.
Und so, dass die Feigheit hat da doch dann wieder Überhand genommen. Ja. Aber was ich auch nicht wusste, ist, wie ernst ich das tatsächlich damals gespielt habe. Und dass das wirklich diese Realisation war, und das fand ich eigentlich auch sehr cool. Ja. Diese ganze Szene ist einfach so geil, dass es geklappt hat, dass du, Nati, dann da auch alleine noch draufgegangen bist, also und mit Gage. Aber also das war so, ich hatte wirklich, wirklich Angst zu der Zeit. Jetzt,
ich glaube, Nati auch.
Ja.
Ja. Also, es hat ja dann Ray ist ja dann ins Wasser gefallen. Und er konnte nicht schwimmen. Da hatte ich auch kurz Angst um Ray. Und du bist zurück. Also war ich alleine übrig mit Gage. Und dann fand ich noch so geil, dass noch überlegt wurde, ja, geht Gage jetzt mit aufs Schiff oder rettet er Ray? So. Und ich dachte so, ey, Leute, wäre schon geil, wenn er mitkommen würde. Ja, aber letzten Endes hat es ja dann gewonnen, dass er mit mir zusammen mit ist.
Ja.
Ja, und dann hing ich da an der Reling.
Das hat mich auch irritiert, weil Lars hat ja dann auch gerufen, rette mich, Gage, und so.
Ja!
Das war einfach so geil, weil in dem Moment hat einfach jeder nur an sich gedacht. Und du warst halt einfach schon drüben.
Ja.
Und die NPCs so, wem sollen wir jetzt folgen?
Ich weiß gar nicht mehr, haben wir gewürfelt? Nee, oder hast du es einfach entschieden? Ich weiß das gar nicht
mehr.
Nein,
nein. Ich glaube auch, Charles hat dann, glaube ich, auch gesagt, so, Gage, lauf jetzt rüber, so, und dann
war
es halt klar.
Ja.
Ja, weil Ray kann ruhig ertrinken, so die Story, das ist das Wichtige.
Ich glaube halt einfach auch im Nachhinein, dass es wahrscheinlich sogar besser war, dass ihr nur zu zweit an Bord wart, weil ich glaube, Gefahrpotenzial wäre schon noch höher gewesen, wenn ihr es alle rüber geschafft hättet. Vor allem auch diese ganzen Kletteraktionen, die konntest ja nur du. Also die konnte ja nur Adelia. Also das wäre ja den anderen gar nicht gelungen.
So. Nee. Und es war ja, wie wir uns hoffentlich alle erinnern, auch für mich richtig knapp. Ich bin halt dreimal fast gestorben auf dieser scheiß Reling quasi. Ja. Ich habe so scheiße gewürfelt. Ja.
Aber ich habe auch beim Hören habe ich auch gedacht, ach du alter Schwede, ey, da hast du aber auch zugeschlagen mit den Erschwernissen, ey. Um 6 erschwert, so, boom. Was? Das war schon krass. Aber so.
Ja, du wolltest mich leiden sehen, auf jeden Fall. Schöne Feuerprobe.
Ja.
Weil das war ja so meine erste Szene, wo ich so richtig, wirklich alleine gespielt habe.
Ja, aber die war geil. War also cool. Das war eine richtig gute Szene einfach.
Ja.
Also, richtig spannend.
Und nachdem ich dann irgendwie 1000-mal abgerutscht bin und Gage sich schon für mich opfern musste, weil er ja irgendwie entdeckt wurde halt, während ich da an der Reling irgendwie hing, habe ich es dann ja zum Glück doch noch in irgend so ein Bullauge geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Das war für dich auch Glück, dass Gage sozusagen ablenken konnte. Das hat dir ja auch ein bisschen Zeit verschafft, die du ja auch dann gut genutzt hast, ne? Und dann auch, also vor allen Dingen, es ist ja immer so, hier, das weiß jetzt natürlich von den HörerInnen niemand, aber Anna hatte ja danach so diesen Kommentar, das war jetzt aber leicht, so nach dem Motto, als du dann diese Flöte in der Hand hast. Aber es ist halt einfach so, jeder andere, der darüber gekommen wäre, da weiß ich nicht, ob das so geklappt hätte. Erstmal, das Klettern hätte halt nicht funktioniert. Und auch dieses, du kannst ja das Schloss auch knacken. Also es sind ja zwei Dinge, die du da gebraucht hast, die ja voll dein Ding waren. Klettern und Schlösser knacken. Und wenn jetzt, sag ich mal, nur Charles oder so da gewesen wäre oder nur Ray plötzlich alleine da gestanden hätte, klar, der hat Kraft. Aber ob ihm das so weitergeholfen hätte, keine Ahnung. Ne? Also an die Flöte gekommen, so, das hätte wahrscheinlich schon geklappt, aber die Frage ist natürlich, wie und wie gut und zu welchem Preis. So,
lebend.
Ne? Ja. Das ist schon krass.
Also, aber was ich mich schon gefragt habe, war, weil ich lande ja quasi in diesem Räumchen so und dann hör ich Leute aus einem Zimmer rausgehen oder rein oder irgendwie so, nee, raus, genau. Mhm. Und das war ja dann ich sage ja dann, als ich dieses Räumchen verlasse, dass ich da reingehe, weil das die einzige Tür ist, von der ich gerade weiß, dass da niemand drin ist. So. Mhm. Und das war ja dann zufällig offensichtlich die Kajüte von Elvis, wo er die Flöte in dieser Truhe drin hatte. Und da habe ich mich gefragt, also hast du dir vorher einen Plan gemacht, was das für ein Schiff ist? Oder hast du irgendwie mir das jetzt einfach dann so quasi, weil ich es eben so schwer hatte, da leichter gemacht, dass ich halt direkt in der Kapitänskajüte lande, oder wie ist das?
Ja, jein. Also ich habe das Schiff nicht wirklich mir vorher überlegt. Und ich fand halt, es hat auch Sinn gemacht. Also weil der Kapitän wird halt geholt, weil sie ja einen blinden Passagier gefunden haben, so. Und dadurch passt das halt so, ne?
Das stimmt, ja.
Und genau, also ich glaube, die Herausforderung an dieser Stelle ist auch spannender, zu sehen, überhaupt auf das Schiff zu kommen und zu sehen, wie du dann vom Schiff runterkommst, als tatsächlich eine sehr, sehr lange irgendwie durch das Schiff Schleichensequenz oder so zu machen. Da du ja auch von den anderen sozusagen getrennt bist, und ich wollte den Fokus halt eher darauf legen, wie du dich entscheidest, dann mit der Gage-Situation umzugehen, als dass ich jetzt dich ewig auf Schleichen hätte würfeln lassen oder so.
Ja, und das ist nämlich auch der Punkt, auf den ich vorhin schon irgendwie halb zu sprechen gekommen bin, warum ich sehr froh war, dass Gage dabei war. Natürlich nicht nur, also natürlich auch wegen dem Aspekt, weil er irgendwie Ablenkung sein konnte, etc. pp., aber dadurch, dass er gefangen genommen wurde und ich die Flöte eigentlich schon in der Tasche hatte, konnte ich A, nochmal ziemlich gut ausspielen, was Adelia halt eigentlich auch für ein guter Mensch ist, so, ne? Mhm. Weil ich ihn halt nicht einfach sitzen lassen wollte, sondern eben befreien. Und, ja, ich sag mal so, ich hab's probiert mit meiner Kanonenkugelaktion in die Kombüse und was weiß ich was und irgendwie ablenken etc. pp. Hat dann im Endeffekt nicht geklappt, aber dadurch, dass ich ihn zurücklassen musste und das quasi so der erste, für mich zumindest, das erste Event war, was so total, ja, traumatisch auch für Adelia ist, so, weil sie halt jemanden quasi, so wie sie es sieht, umgebracht hat, weil sie ihn nicht gerettet hat, ist für mich der erste Schritt in die Richtung gewesen, dass sie aber auch ein bisschen locker lässt bei dem Thema. So, ne, dass sie, dass ihr das geholfen hat, das besser zu akzeptieren, dass man manchmal solche Entscheidungen treffen muss für irgendwie das höhere Wohl oder wie auch immer. Was es dann vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer macht, was dann im Finale passiert.
Ja, das finde ich auch total cool, dass das so passiert, weil das weiß man ja auch über Adelia, dass sie so total gegen Gewalt ist und eigentlich das gar nicht so akzeptieren würde, aber jetzt halt hier halt die Entscheidung sozusagen trifft, ne? Und halt auch einfach versteht, auch so versteht, was es bedeutet, dass man sich dieser Crew anzuschließen und diese Abenteuer mitzuerleben, ne?
Genau. Ja. Und da ich ja erst so spät eingestiegen bin, habe ich auch gar nicht so viel Zeit gehabt für irgendeine krasse Charakterentwicklung. Und da sind so diese Momente, sind dann so die kleinen Momente, wo es dann irgendwie vielleicht doch in eine gewisse Richtung gehen durfte. So.
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich voll. Ich finde, also die letzte, die allerletzte Folge ist ja dann sozusagen dann der Höhepunkt auch davon. Und das finde ich auch. Also diese das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass das auch so ein Thema ist. Ne? Also ich meine, gut, man kann das natürlich auch so ausdrücken, das Thema, jemand, der nicht gewalttätig ist, wird davon überzeugt, dass Gewalt einsetzen notwendig ist. Aber nichtsdestotrotz ja, nee, eine Entwicklung nehmen wir so. Und so.
Genau.
Andersrum wäre es
moralisch. Bist du mal in der wahren Welt angekommen.
Genau.
Ja, und dann bin ich ja quasi dann doch ins Wasser gesprungen und da habe ich mir notiert, dass ich so happy war, dass ich dann im Wasser wenigstens Würfelglück hatte. Ich habe dann ja richtig, wirklich gut gewürfelt, sodass mich dieses U-Boot easy peasy wieder aufsammeln konnte, weil ich weiß nicht, was dann passiert wäre, wenn das nicht geklappt hätte, ey.
Weiß ich auch nicht.
Ein Haifisch gekommen, der mich irgendwie halb aufgefressen hätte oder sowas.
Coole Idee. Ja. Ja, nee, das war ziemlich cool und ja, einfach nice. Und dann kommt ja, genau, dann wirst du aufgesammelt, das ist ja schon, habt ihr schon, da waren wir schon alle gut durchgeschwitzt irgendwie nach dieser Aktion. Und dann kommt noch diese herrliche Sache, dass ihr euch jetzt ja wiederfinden müsst mit der Antigua. Und das ist halt auch nochmal eine Story für sich irgendwie geworden.
Ja.
War das nicht Folge, das ist dann schon Folge 25, ne?
Jawohl.
Mhm.
Korrekt.
Ja.
Ja, ich meine, das war eine witzige Story, aber auch da irgendwie, was hättest du gemacht, hätten wir uns nicht gefunden? Ich meine, da war ja auch nachher dann ich sag fast, der Akku leer, aber der Treibstoff weg. Und also
ja.
Und du warst ja auch keine große Hilfe, sag ich mal, Norman.
Ja, komm, das, jetzt musst du hier nicht das Thema verändern.
Ich habe mir in Versalien notiert, dass Charles immer sagt, er sei ein großartiger Navigator und hat dann gar keinen Skill dafür. Das habe ich mir notiert, ja.
Ja.
Und das, aber das war wirklich so, weil das Geile daran ist, ich habe halt wirklich geglaubt, dass Charles navigieren kann, weil das irgendwie von Anfang an immer so irgendwie so sein Ding ist So, ja. Und er sich ja auch als Navigator beim Kapitän sozusagen, glaube ich, beworben hat ursprünglich oder sich vorgestellt hat. Und irgendwie hat einfach jeder am Tisch gedacht, dass er das kann. Und er kann es halt aber einfach gar nicht.
Ich wette, er hat es zwischendurch selber gedacht, dass er das geskillt hat.
Nee, so schwer kann es ja nicht sein.
Nee, das stimmt. Ja, also, ja. Ihr hättet schon irgendwie aufeinander getroffen. Also, das wäre schon irgendwie gegangen. Also, es gab jetzt keinen Plan dafür, dass ihr es nicht schafft, wieder zueinander zu finden.
Und langsam verhungern.
Es hat jetzt halt nur länger gedauert.
Nämlich ungefähr 1,5 Stunden. Naja, aber eine Stunde.
Ja, das stimmt. Also, das hat
aber
halt nochmal so.
Das war mega.
Ja, es hat halt nochmal so ein neues Element mit reingebracht, wo halt sich die Antigua auf den Kampf vorbereitet. Auf den Kampf gegen die anderen Schiffe, der ja dann am Ende gar nicht so richtig zustande kommt, wo halt auch immer so ein bisschen so eine Frage ist, wie viel lässt man jetzt davon drin? Aber ich fand es eigentlich auch ganz cute, wie Amber und Werner sich auf diesen Kampf vorbereiten und halt diese Sachen planen und Waffen planen und die Matrosen bewaffnen sich und so.
Und diese Katapulte bauen und so. Das fand ich ziemlich cool.
Ja, ja, vor allen Dingen, weil das ja auch das ist, wo sich beide dann wirklich in der Rolle einfinden. Und also in diesem gesamten Block, ich finde auch da dramaturgisch ist es wieder richtig cool, weil es ist so viel passiert. Und dann jetzt halt, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde mal ein bisschen Ruhe ist dann auch ganz nett. Aber es ist wirklich so viel passiert. Erst, also einfach nur, um es nochmal zu wiederholen und korrigiert mich, wenn ich irgendwas vergesse. Am Anfang geht's halt los mit der Charles-Entwicklung. Dann als nächstes kommt dieser Plotpoint mit der Kapitäns. Also dann geht das Kapitänwerden los. Mhm. Parallel läuft also Amber und Werner, die sich langsam da irgendwie ihre Autorität aufbauen. Am Anfang klappt das nicht. Sie müssen nur dämliche Jobs erledigen. Und am Ende rüsten sie die Antigua zum Krieg. Und in der Zwischenzeit war eben noch bei dir, Nati, diese endgeile Diebesszene einfach, wo zum ersten Mal Adelia auch richtig Adelia war. Und das sind so viele Entwicklungen jetzt einfach. Und wieder Ray stand so wieder am Rand, keine Ahnung. Aber
Ray Ray macht ja wohl auch gerade die krasseste Entwicklung weil er immer schlauer wird.
Stimmt.
Also Ray löst ständig die Rätsel dann irgendwie ab einem gewissen Punkt. Ja. Und du denkst so, Alter.
Stimmt.
Ja, er löst fast alle Rätsel, zumindest so die kleineren Twists, die löst er alle plötzlich auf einmal so aus dem Nichts, ne? Alle Rätseln und er dann so. Wobei, wir dürfen auch nicht gleich Charles' allergrößtes Zusammenführen der Fäden unterschlagen. Aber da kommen wir ja gleich zu. Oder beziehungsweise, ihr findet jetzt zusammen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen.
Ja,
halt aber nee,
ich wollte nur kurz noch ergänzen, dass ich einfach auch schön fand, diese Parallelwelten da in der Szene zu zeigen. Also quasi, was beschäftigt die Leute auf der Antigua und was beschäftigt die Leute im U-Boot? Weil irgendwie jeder ihr Ding macht, aber beide trotzdem versuchen, die anderen zu erreichen und so. Und hätten wir das nicht gehabt, hätte es auch diese fantastische Szenen nicht gegeben, wo Belfons immer zwischen dem Navigationsraum und der Kapitänskajüte hin und her rennen muss und völlig außer Atem immer die Sachen überträgt. Ja. Und ich dieses Zitat, es wäre so viel einfacher, wenn ihr mit zum Navigationsraum kommen würdet, fand ich einfach so gut. das habe ich sehr genossen.
Eine richtig schöne Szene war auch, dass die ganze Zeit dieses Rohr rausguckte. So dass halt dieses scheiß Schiff uns verfolgen konnte. Dann wird das Rohr reingenommen. Dann wird das Amber gemeldet und Amber meinte, mein Gott, die haben doch bestimmt das Rohr reingenommen. Das war auch sehr schön.
Das fand ich auch sehr gut. Ja, und dann irgendwann erspähen sie uns dann, ja? So? Mhm. Und da
die nutzen ja dann ihre Katapult, das sie eigentlich zum Kämpfen benutzen wollten, setzen sie ja dann ein, um diese Feuerbälle in die Luft zu schießen und daran könnt ihr es ja auch sehen und in deren Richtung fahren, oder?
Ja, genau.
War mega smart. Die gute Idee.
Ja.
Ja, von, ich glaube, Anna hatte die. Das war sehr, sehr klug.
Und genau, dann kommt ihr ja wieder zusammen. Und dann, bis dahin, hat Werner's dann ja auch noch geschafft, den Motor der Antigua wieder in Schuss zu bringen mit Olaf zusammen.
Mann, da alles läuft wie geschmiert.
Das läuft echt richtig. Und dadurch könnt ihr halt kurz vor der Küste Englands irgendwie abdrehen und verschwinden. Es passt halt einfach alles gut zusammen. Das heißt, auch dieser Kampf kann letztendlich umgangen werden.
Ja. Ja. Genau. Und ich fand auch witzig, dass ich da auch ein bisschen Morphium bekommen hatte. Und dann, weil ich ja so neben der Cup war, weil ich Gage umgebracht habe, dann konnte ich doch so ein bisschen Stone spielen. Das fand ich auch ganz nice. Ja, und dann kam der Big Reveal, lieber Norman.
Ja, genau. Dann packt nämlich Charles seinen Aktenkoffer
aus. Ich habe gestern Godzilla mal wieder geguckt, weil ich gerade das Monsterverse mir mal anschauen will. Und da gibt's auch im ersten Godzilla-Film, in diesem Film von 2014, Bryan Cranston wohnte auch in so einer richtigen Müllhalde von Haus, wo alles zugepflastert ist mit solchen Landkarten und Wollfäden und irgendwelchen wissenschaftlichen Büchern. Mhm. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Mhm. Dass das irgendwie so eine Besessenheit war. Ja, weil irgendwann hatte sich Charles ja auch schon mal mit Mythologie oder irgendwie sowas beschäftigt. Und es ist langsam gewachsen. Aber ja, genau. Das Big Reveal ist, es handelt sich um Atlantis.
Wie lange wusstest du das zu dem Zeitpunkt?
Das war on the spot.
Wirklich?
War wirklich, Alter, so. ich wollte jetzt nämlich fragen, ob Lukas dir das gesteckt hat, dass du das sagen sollst, oder ob du das wirklich alleine rausgefunden hast.
Das war wirklich, ich erinnere mich noch dran, auf diesen Zettel geguckt zu haben. Und auf einmal haben sich die Buchstaben so bewegt. Und dann dachte ich so, hä? Das ist doch Atlantis.
Alter!
Aber du fängst ja diese Rede, also, aber du wusstest es bevor der Rede, oder?
Ja.
Ja, gut. Okay, weil das hätte ich dann extra gefunden, wenn du das irgendwie dann während der Rede checkst. Ja, aber das war echt ziemlich cool, weil du dann auch so meinst, ja, ich muss jetzt hier mal kurz mit meinem Aktenkoffer vorbeikommen und so. Und
ja.
Das hat halt einfach auch irgendwie voll gut gemacht. Ich habe mich gefragt, man weiß sowas ja immer nicht. Man kann ja immer nicht einschätzen, wie offensichtlich manche Dinge sind. Und ich hatte mich halt gefragt, wie lange du dieses Wissen schon mit dir rumschleppst. So.
Gar nicht. Ich glaube, ich hatte mich in der Aufnahme die halbe Stunde davor ziemlich ausgeklingt. Und hab halt die ganze Zeit schon so geknabbert, weil ich halt dachte, okay, wir müssen halt auch irgendwie vorankommen. Mhm. Und ich glaube, ich hatte mich ausgeklinkt und die ganze Zeit irgendwie hin und her geblättert und darüber gebrütet, wo müssen wir denn jetzt zur Hölle nochmal hin?
Ja.
Ja, krass, ey.
Genau, irgendwie sowas war das, glaube ich.
Ja, weil das ist halt auch so cool, dass das zu diesem Zeitpunkt irgendwie rauskommt. Also es hätte ja auch viel später erst rauskommen können. Aber irgendwie passt das hier auch einfach so cool, weil sonst wärt ihr jetzt halt einfach zum Indischen Ozean gefahren, hättet nicht so richtig gewusst, was euch erwartet, und so hat man jetzt halt auch noch so ein bisschen diese Vorfreude da drauf, ne, irgendwie, also ein klares Ziel irgendwie vor Augen, ne.
Ab wann glaub,
Anna ist auch der Kopf geplatzt, als du das gesagt hast, ey.
Ab wann stand für dich, Lukas, fest, dass es nach Atlantis geht?
Naja, also spätestens, als ich dieses Buch des Kapitäns geschrieben habe.
Mit Tenzel, ja.
Ja, ja, nee, also ich hatte das, glaube ich, in einem von den vorigen Rückblicken auch schon gesagt. Also ich hatte schon relativ von Anfang an eigentlich auch schon zu Staffel 1 die Idee, dass das Vermächtnis an einem ganz besonderen Ort liegen muss, der halt auch ein bisschen übernatürlich sein sollte. Und ich hatte halt weil das Ganze ist ja auch so ein bisschen Jules Verne inspiriert, so. Und ich hatte eigentlich von Anfang an Atlantis in sehr, sehr enger Auswahl. Und spätestens ab Staffel 2, also spätestens ab Embers Vorgeschichte, wo dann halt auch die Fischstatue, da stand es halt eigentlich fest. Und ich habe halt relativ lange mit mir gehadert, ob ich das cool finde oder nicht so cool finde. Ich bin auch überhaupt kein Fan von so Kunstbegriffen. Also ich hasse es so in Fantasy-Geschichten, wenn irgendwie mit so Kunstbegriffen um sich geschleudert wird, so, ne? Irgendwie der Weg nach Babuntu und keine Ahnung was. Und ich habe mit diesem Tanzail sehr lange mit mir gekämpft, ob ich es cool finde oder nicht, aber dachte dann letztendlich, der Moment, wo ihr checkt, dass man die Buchstaben umdrehen kann, wird wahrscheinlich wird cool sein und darum bin ich da, habe ich das so in Kauf genommen, dass ich eigentlich.
Und
so
er hat nicht enttäuscht. Also,
ja.
Mega. Ja, ich fand den Namen am Anfang, ich muss es zugeben, am Anfang fand ich den Namen auch mega weird, aber dann wird halt ein Schuh draus auf einmal. Und es ist halt, es ergibt halt auch Sinn, dass es so im Logbuch steht. Weil du schreibst auch nicht Atlantis rein. Ja. Wenn das jemand findet, dann ja.
Ja, naja. Ja, das war echt ziemlich cool. Und ich habe mich auch total gefreut, als ihr das dann so rausgefunden habt. Weil es hätte ja auch sein können, dass ihr es gar nicht rausfindet. Ne? Also es wäre ja durchaus.
Dann stehen, wo sind wir hier unter Wasser?
Ne? Naja, ihr wärt dann, also dann wäre halt Atlantis wäre dann der Reveal gewesen, in dem Moment, wo ihr halt dahin kommt, sozusagen. Dann hättet ihr es halt gecheckt. Aber ich finde es halt cooler, dass ihr vorher drauf gekommen seid. Fand ich halt schöner so.
Ja, es war mega.
Und
Cranker Shit.
Ja. Genau, und dann ist so ein bisschen, also dann fahrt ihr dahin. Ach so, nee, dann genau, dann kommt der Part mit Alistair und dem
dem Zahn.
Ja, und dem
Und wer löst das Rätsel? Wer findet's raus?
Ja, Ray natürlich.
Ja? Ja, aber hallo. Nämlich. Ja.
Das war auch krass, so, dass vor allen Dingen beides direkt hintereinander so gelöst.
Ja. Ja.
Da war ich richtig stolz übrigens, auf euch.
Ich fand das eine richtig weirde Nummer. Also es war, ich meine, ist schon irgendwie auch cool, aber why the fuck hat Alistair einen Zahn in seinem Mund, den er sich rausreißt und der dann leuchtet? So, hä? Warum? Wie bist du darauf gekommen?
Keine Ahnung. Ich dachte, die ihr brauchtet halt, es muss halt was geben, was irgendwie durch diesen Nebel, womit man durch diesen Nebel vernünftig navigieren kann. Und und ich habe halt gedacht, Alistair hat diesen Goldzahn von Anfang an. Und das ist irgendwie so immer sein eines Merkmal, mit dem ich ihn immer beschrieben habe. Und ich fand es eigentlich cool, das nochmal aufzugreifen. Aber und es ist sehr abgefahren geworden. Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. aber irgendwie fand ich, dass es sich so richtig anfühlt, dass das jetzt hier auch so ein bisschen diese übernatürlichen Elemente so ein bisschen losgehen, so. Um halt auch einfach Raum dafür zu schaffen, dass man das später akzeptiert, dass es halt Atlantis gibt und so.
Stimmt. Ja, das ist ja die erste crazy Technologie, also wirklich crazy Technologie, die dann zum Vorschein kommt quasi.
Ja.
Vom Kapitän. Ja.
Ja, genau. Also ich glaube halt einfach, dass man so ein bisschen akzeptiert, dass es diese Gewässer da gibt, wo Leute wohnen, die halt irgendwie vom Rest der Welt abgetrennt sind und dass man irgendwie später diesen Unterwasserstrudel beschwören kann mit Flöten und so. Das wird halt alles sehr, sehr abgefahren und ich glaube, es ist hier nicht schlecht, dass man schon mal so ein Element hat, wo man sich so denkt, so, Moment, und dann aber auch darauf vorbereitet ist und das später ein bisschen eher akzeptiert.
Das ist die letzte Ausfahrt für Leute, die da keinen Bock drauf haben. Die können dann abschalten und sagen, nö.
Ja, genau. Ja. So.
War nett bis hier.
Jetzt wird es mir zu krass. Genau. Und ja, das ist halt, dann kommt jetzt halt eine Sache, wo ich wirklich mit mir gehadert habe. Nämlich dieses, dass ihr nochmal Schiffe der Bruderschaft seht, bevor ihr in die Nebelwand fahrt, wo es auch echt von eurer Seite aus Proteste gab. Dass das ja wohl nun wirklich nicht sein kann. Und ich habe halt wirklich sehr lange überlegt, wie ich das mache. Aber nichtsdestotrotz musstet ihr am Ende ja auf die Bruderschaft treffen. Es hätte ja kein Finale ohne die Bruderschaft geben dürfen. Und auch hier musste sie halt nochmal auftauchen, um halt irgendwie begründen zu können, dass sie später auch da sind. So. Also
Wir hätten noch an einem Stützpunkt vorbeifahren können.
Ja.
Auf einer kleinen Insel. Sage ich nur mal. Also es gäbe 1000 Möglichkeiten, das ein bisschen weniger verfolgen zu machen.
Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber in dem Moment musste Lukas in der Mühle entscheiden.
In dem Moment musste ich was improvisieren. Also ursprünglich, wenn ihr jetzt nicht die Flöte gefunden hättet, am Hamburger Hafen, dann hättet ihr natürlich auch, also dann hätte es diese ganze Verfolgung ja gar nicht gegeben. Also, dass ihr von den beiden Schiffen verfolgt wird und die hätten euch sozusagen bei der Nebelwand überrascht.
Mhm.
Genau. Und
Da finde ich so besser.
Ja, und so, ja, ist es auch okay. Es ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen strange, aber ja, da können wir auch später nochmal
dazu reden. Ich habe einen GPS-Tracker.
Genau, also da wird es schon eine logische Begründung für geben. Und,
das ist Öl ausgelaufen.
Dann, ja, ist Ölspur.
Dann steuert ihr halt durch den.
Der Kommandant den Nebel. Wirft Brotkrumm aus. Rettet mich! Oder die Bücher. Der kriegt doch irgendwo ein Buch gegeben und der wirft die einzelnen Seiten raus.
Ja.
Auch nicht schlecht.
Okay, ja.
Ja, also tatsächlich, Indischer Ozean, die Info hatten sie ja. Das heißt, so zumindest die grobe Richtung, in die ihr fahren würdet, wussten sie. Aber ja, also ja, ist halt eine Geschichte.
Ja.
Ist okay, Lukas.
Genau. Ihr kommt dann relativ gut durch den Nebel, dadurch, dass Alistair das Ganze auch übernimmt. Und dann gibt's noch mal so eine Szene.
Das ist eine krass heroische Fahrt übrigens. Du sagst es gerade so, aber ich fand die mega spannend erzählt, wie du das so erläutert hast, wie er sich da durch die Wogen manövriert und so. Ich fand das super spannend. Mhm. Fette Props an dich.
Und dann gibt's noch, genau, dann kommt ihr sozusagen, als ihr aus dem Nebel austretet, kommt ihr ja bei der ersten Insel gleich an, aber es gibt da noch so eine gute Szene, die ich auch richtig toll finde, mit Norman, also mit Charles und Belfons in der Bücherei, wo ich weiß gar nicht genau, wieso. Also irgendwie ist es dann lustig und passt irgendwie ganz gut, dass Charles die ganze Zeit weitergelesen hat, während ihr halt durch diesen Nebel durchgebrettert seid. Das ist einfach eine richtig lustige Szene, aber das ist dann auch diese Szene, wo du zu Belfons sagst, ach, bleib mal hier so, oder die Bibliothek benutze ich auch, um mich zurückzuziehen, wenn ich keinen Bock habe. Bleib doch mal einfach einen Augenblick hier und lies ein Buch so. Wo es halt auch schon, ja, wo sich einfach, das ist einfach so toll, wie sich so Sachen organisch ergeben, ne? Also es hätte ja auch sein können, dass Belfons null Rolle spielt in diesem Finale. Also ich habe für Belfons nichts vorgesehen, außer halt, dass es ihn halt gibt. Aber es entsteht halt ganz natürlich dieses Werner überansprucht ihn und Charles hat so plötzlich dieses, ach komm, setz dich doch mal hier hin, entspann dich einen Augenblick und so, du musst doch nicht immer alles machen. Und das ist halt ganz cool, weil das passt ja dann, führt ja später alles noch wunderbar zusammen. Aber hier, es ergibt sich halt alles so organisch, ne? Also man könnte halt glauben, dass das geschrieben ist oder vorgestaged, aber ist es halt einfach nicht. Das passt
hattest
halt
du,
so.
Norman, hattest du da schon vor, halt diese Geschichte zu entwickeln, dass du dich so brüderlich, väterlich, wie auch immer, zu Belfons?
Nee, gar nicht. Also so ein bisschen, was ich mir halt schon irgendwann gerade in der Mühle vorgenommen habe, ist, dass ich, und das habe ich ja auch eigentlich beim Live-Abend gemacht, dass ich irgendwie immer so ein bisschen so narrative Elemente reinbringen kann, weil ich meine, mein Charakter kann halt nichts. Das Einzige, was er kann, ist halt irgendwie, ja, eben diese narrativen Elemente reinbringen. Das heißt, ich habe immer mal wieder sowas reingestreut und ich meine, am Anfang war es halt so, im Theater gibt's Improvisation funktioniert immer so, dass du ein Angebot machst und dann nehmen die einen dann das eigentlich an. Am Anfang wurde halt nichts angenommen und dann habe ich halt das revolutionäre Element immer weiter runtergeschraubt, bis dann endlich die Angebote angenommen wurden. Und ich glaube, so an dem Punkt war dann eine schöne Balance auch gefunden, wo, ja, eben, was Lukas auch meinte, sich einfach dann organisch so eine kleinen Geschichten daraus ergeben haben. Und
Ja, zu dem Thema, wir haben ja, das werde ich am Ende nochmal veröffentlichen, wir haben ja unsere allerersten Charakter-Brainstorms, wo halt eure Charaktere sozusagen entstehen, haben wir ja auch aufgenommen. Und das habe ich gerade jetzt nochmal gehört, weil ich wollte nochmal checken, ob es auch überhaupt was Interessantes darin zu hören gibt. Und du sagst halt, da gibt's halt Charles noch gar nicht zu dem Moment und du sagst halt so, ja, ich möchte auf keinen Fall einen Social Reformer spielen, weil das ist genau der Charakter, den ich immer spiele.
Tja, Norman.
Ja, fail.
Also du hast es im Blut, so. Du hast versucht, einen anderen Charakter zu kreieren.
Es geht nicht, ich entkomme dem nicht.
Ja, da musste ich kurz schmunzeln, weil ich so dachte, okay, das spiele ich immer, sagst du da.
Na, aber komm, Messias war ich noch nie. Nee. Das ist ja schon nochmal ein anderes Level.
Du bist ja auch nicht Abziehbild Social Reformer, aber trotzdem so, das ist halt einfach in Blut irgendwie trotzdem drin.
Ja.
Ja.
Naja, ja, genau, aber dann treffen wir, ich habe seinen Namen vergessen, aber dann landen wir an.
Billy.
Und im Grunde genommen ist diese ganze Tanzael-Geschichte ja nochmal so ein bisschen durchatmen und Inselhopping.
Genau, ja, und darüber sprechen wir dann im Livestream am 23.04., wo wir über die letzten drei Folgen live sprechen und vielleicht auch, falls es noch ZuhörerInnen-Fragen gibt, dann schickt uns die gerne oder kommentiert die irgendwo und dann können wir da auch nochmal drauf eingehen und feiern zusammen nochmal das Finale. Da freue ich mich schon
unbedingt
schon sehr drauf.
Ich muss
auch
zugeben,
im Livestream können natürlich Fragen gestellt werden.
Das ach so, ja, das ja natürlich auch. Diesmal gucken wir auch in den Chat, letztes Mal beim Livestream. war ich zu nervös.
Ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, ich habe das Finale noch nie gehört.
Du hast es noch nicht gehört?
Ich habe noch nicht, nee.
Wolltest du nicht,
gehört,
dass es endet? Oder hast du einfach nur keine Zeit gehabt?
Nee, ich weiß nicht. Ich, ja, irgendwie.
Das solltest du bis dahin Finale, auf jeden Fall nochmal hören.
Dann wird es so real, dass es vorbei
aber
ist.
Aber das Finale, ich sag dir, das fetzt ultra. Ey,
ja, also ich erinnere mich halt an.
Also ja, also auch schon als wir es aufgenommen haben, war es ja schon richtig geil. Ja. Aber jetzt so im Editing und so, das Finale ist einfach eine ultra geile Folge. Ich liebe sie.
Ach,
ich habe kurz überlegt, ob ich zweimal hintereinander hören soll. Aber aber ich hab's jetzt, ich muss es ja eh nochmal hören, da freue ich mich schon drauf.
Ja, guck mal, dann perfekt, dass ich es aufbewahrt habe. Der frische Eindruck kommt dann von mir.
Ja. Genau, also da besprechen wir die letzten drei Folgen, 26 bis 28 und quatschen einfach auch nochmal so ein bisschen. Wir können auch zu den Epilogen noch ein bisschen quatschen und generell einfach nochmal ein bisschen das ganze Revue passieren lassen und vielleicht gibt's auch noch die ein oder andere Info zu zukünftigen Dingen. Aber da will ich jetzt nicht zu viel versprechen.
Und was meinst du denn damit?
Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und auch diese Nachbesprechung hört. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr am 23. auf YouTube dabei seid und mit uns nochmal richtig feiert. Danke, Nati und Norman, fürs Folgen nachhören und mit besprechen.
Danke für die Einladung.
Ja.
Wir hören uns dann
es
auch
war
nächste
eine Ehre.
Woche beim Livestream wieder.
Jawohl.
Ach so,
und es war wirklich eine Ehre bei diesem letzten zeitversetzten, analogen Aufnehmen von, ich kann es nicht aussprechen, aber von Brooks Vermächtnis dabei gewesen zu sein.
Ja,
das waren, Leute, ganz kurz, können wir das einmal nur aussprechen, wie viele Jahre waren das jetzt? 3,5, oder? Das ist, also Nati, für dich nicht ganz so lang, aber
2017, nee. Ende 2017 haben wir angefangen. September was? 2017 war die erste Folge.
Ja, 3,5.
Oh. Und unsere Charaktererstellung haben wir aufgenommen Dezember 2016.
Krass.
Ja. Also fast, oh Gott, 4,5 Jahre.
Ja.
Ja. Ich kann mir also nur im Ansatz vorstellen, wie krass das sein muss für euch.
Was
für
da
aber für mich ist auch schon krass. Auch wenn ich erst 1,5 Jahre oder so am Start bin.
Da warst du? Da warst du erst
20.
12.
21? Wie alt war ich da? Weiß ich nicht. Gott, das war eine andere Zeit.
Oh Gott, ja.
Ich werde sentimental, wir müssen aufhören, sonst weine ich
dann
hier.
Dieser Sentimentale sparen wir uns für den Livestream dann.
Ja, genau. So. Guckt gerne bei uns auf Social vorbei, dann verpasst ihr auch nicht die Ankündigung nochmal zum Livestream.
Genau, Brooks Podcast, da gibt es bestimmt eine Ankündigung. Die Grafik dazu habe ich schon gemacht und muss nur mal jemand posten.
Muss nur einer dran denken, die rechtzeitig zu posten.
Ja. Ich bin sicher, dass Anna das tun wird. Da ist sie doch sehr gut.
Cool. Okay.
Ja, dann hören wir uns zum Livestream und bis dahin keep on rolling.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.